Ja, von meiner Seite auch herzliches Willkommen hier. Ich freue mich, dass wir zusammen sein dürfen, Präsenzgottesdienst feiern, aber auch an die, die von den Bildschirmen her zugucken. Grüße besonders auch meine Frau, mal gucken, ob sie zuguckt. Ich frage sie nachher. Genau, wir haben heute ein Thema, vielleicht können wir da schon mal drauf gucken. Ich habe da ein schönes Bild gefunden. Danke für Saat und Ernte. Und säen und ernten, das können wir, aber wachsen lassen können wir nicht. Und deshalb haben wir auch diesen Dank an den, der es wachsen lässt und der dafür sorgt, dass dann auch was dabei rauskommt bei der Ernte. Und wir dürfen hier zumindest das wieder feiern, dankbar sein dafür, dass wir genügend haben. In vielen anderen Ländern ist es nicht der Fall. Es gab zum Beispiel bei uns im Tschad, da gab es Überschwemmungen, da ist die ganze Ernte weg in manchen Teilen. Oder Trockenheit in anderen Teilen, dann fehlt auch das Wesentliche. Also wir können wirklich dankbar sein für das, was Gott gibt und sind auch aufgefordert, dass wir da teilen, wo uns Gott es zeigt. Aber das Prinzip von Saat und Ernte gilt nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich. Es besteht genauso im geistlichen Bereich. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Ich weiß nicht, was ihr schon so erlebt habt in eurem Leben. Ich weiß, ihr habt alle viel erlebt. Jeder erlebt viel. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann gibt es relativ viele Dinge, die zunächst richtig schwierig waren und teilweise sogar unüberwindbar oder schlimm ausgesehen haben, wo ich nicht wusste, was wird jetzt da draus und wo ich dachte, da wird nichts draus oder was Schlimmes draus. Aber im Nachhinein waren sie genau richtig. Und sie hätten nicht besser sein können. Und in diesem Spannungsbogen lässt uns auch Jesus, wenn er sagt, euch soll es zuerst um das Reich Gottes gehen, und um Gottes Gerechtigkeit, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Das ist so ein Maßstab Gottes. Das steht ganz vorne und ganz oben drüber. In der Forderung Jesu, wenn du mich erleben willst, dann geh den Weg und du wirst mich erleben. Aber wir gehen ganz oft den umgekehrten Weg. Wir kümmern uns zuerst um unsere Lösung, um unsere Probleme, und die Erfüllung unserer Wünsche und unserer Vorstellungen. Und erst wenn wir nicht weiterkommen, dann suchen wir die Hilfe Gottes. Das ist so menschlich. Und Gott sagt, geh den umgekehrten Weg. Deswegen habe ich auch heute diesen Abschnitt überschrieben mit vom Ende her sehen lernen. Oder von Gott her sehen lernen. Aber vom Ende her ist eigentlich das Thema von dem Gleichnis, das wir gleich miteinander angucken wollen. Es geht um die Perspektive Gottes, die wir einnehmen sollen. Und das war auch die Herausforderung von Jesus an seinen Nachfolger, als er auf diese Welt kam und dann das Evangelium gebracht hat. Das ist der Tenor seiner Gleichnisse über das Reich Gottes oder das Himmelreich. Und diese Perspektive Gottes bringt etwas in unser Leben hinein, das du so nicht kennst als natürlicher Mensch, als einer, der einfach in diese Welt hineingeboren wird und hier aufwächst. Du kennst es so nicht. Aber wenn du es kennenlernst, dann möchtest du nie mehr missen. Du möchtest nie mehr zurück in das alte Leben. Mit diesen 7 Gleichnissen in Matthäus 13 hier, vom Sämann, ihr kennt die alle, dann vom Unkraut und Weizen, das werden wir heute angucken, vom Senfkorn, vom Sauerteig, von dem verlorenen Schatz, der verlorenen Perle und dem Fischernetz, diese 7 Gleichnisse in diesem Kapitel 13, da richtet Jesus den Fokus auf das jeweilige Resultat. Das, was in Gottes Gegenwart bestehen bleibt und das, was dort nicht bestehen bleiben kann. Und so müssen wir auch diese Gleichnisse anschauen. Mit 2 Gleichnissen, mit dem Unkraut und Weizen und dem Fischernetz, beschreibt Jesus, wie das mit dem Gericht abläuft. Und warum es wichtig ist, dass wir das wissen. Also es geht hier um das Gericht. Interessant, dass Jesus das gleich am Anfang mit einbaut in seine Reden mit dem Gericht. Und es wird uns deutlich gemacht im gesamtbiblischen Kontext, ein Gericht erwartet jeden Menschen, egal wie er gelebt und geglaubt hat. Das wissen wir eben von dem, was uns Jesus sagt, aber auch von dem, was an anderen Stellen geschrieben steht. Die Gerechten kommen in ein Preisgericht. Diejenigen, die Jesus gerecht sprechen konnte, die seine Erlösung akzeptiert haben, die eine Umkehr in ihrem Leben vollzogen haben und es dadurch zeigen, dass sie auch in dieser Umkehr leben, dass sie mit dem leben, was Jesus für neue Maßstäbe gebracht hat. In diesem Gericht geht es nicht um das Thema gerettet sein oder nicht. Das wird für Jesus keine Rolle mehr spielen. Er wird nicht sagen, du, ich muss jetzt mal noch überlegen, passt das oder nicht? Hast du 100 Punkte oder hast du nur 80? Sondern Jesus hat sein eindeutiges Ja zu dir gesprochen, wenn du ihn in sein Leben hineingelassen hast. Und daran rüttelt er nicht mehr. Aber es wird alles aufgearbeitet. Die Taten, die Worte und die Gedanken, sodass nichts mehr unklar ist, unbereinigt oder unvergeben. Alles kommt ganz transparent nach vorne. Und die Ungerechten, die kommen in ein Scheidungsgericht. Ungerecht sind von Natur aus alle Menschen. Egal wer. Keiner ist gerecht, auch nicht einer, sagt Paulus in Römer 3. Wenn Gott nichts für uns tun kann, weil wir ihn ablehnen, weil er uns egal ist, weil wir nicht an ihn glauben und so weiter, dann bleiben wir in diesem verlorenen Zustand, in diesem getrennten Zustand von Gott und werden keine Entschuldigung vor Gott finden, mit der wir einer Verurteilung entgehen können. In diesen beiden Gleichnissen, Unkraut und Weizen und Fischernetz, wird klargestellt, mit diesen Gerichten hat kein Mensch irgendetwas zu tun, nur die Engel. Bevor wir nicht selbst gerichtet sind, haben wir nichts damit zu tun. Aber die Engel sind involviert. Ich lese gerade mal zwei Verse daraus vor, wo das klar gemacht wird. Gleichnis im Unkraut und Weizen, Kapitel 13, 41. Der Menschensohn wird seine Engel schicken, die aus seinem Reich alle entfernen werden, die ein Leben führten, das fern von Gottes Gesetz war und andere zur Sünde verleitet hat. Und dann im Gleichnis vom Fischernetz drückt Jesus das so aus, so wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden die Menschen, die Böses getan haben, von den Gerechten trennen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, was Jesus hier sagt. Bücher sind geöffnet, in denen alle Tage, alles, was in meinem Leben war, gelaufen ist, geschrieben steht. So sagt uns die Bibel ganz klar, es entgeht Gott kein Detail. Und der Film läuft ab. Alles wird offenbar. Das Vergebene ist für Gott nicht mehr relevant. Da kommt er nicht mehr drauf zurück. Das ist an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt. Aber alles Nicht-Vergebene erscheint. Unbeschönigt und unverfälscht. Die Einflüsse und die Zusammenhänge werden in einer nie gekannten Klarheit erscheinen. Ich werde begreifen, was ich dem anderen angetan habe, mit dem oder dem, was ich verweigert habe oder was ich ihm an den Kopf geworfen habe und so weiter. Ich werde begreifen und der andere wird begreifen, was bei mir der Auslöser war oder was bei mir die Verletzung war, die er an mir ausgelöst hat. Die Einflüsse und Zusammenhänge werden in einer nie gekannten Klarheit erscheinen. Und keiner wird es irgendwie entschuldigen können, was er getan hat. Alles ist völlig transparent für jeden. Und das ist so wichtig, dass das geschieht. Wir könnten nie im Himmel wirklich in Einheit zusammenleben, wenn das nicht passieren würde. Aber das macht Jesus. Das überlässt er keinem Menschen. Das macht er in einer Art und Weise, wo jeder Mensch nachher als heilsam empfinden wird und dankbar dafür sein wird, dass das aufgearbeitet ist. Wenn ich so denke, in manche Dinge hinein, in meinem Leben, wo ich es nicht geschafft habe, bis heute ein Verhältnis zu klären mit anderen Menschen. Da gibt es welche. Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und ich weiß auch nicht genau, wo meine Schuld liegt. Aber Gott hat das im Griff und er wird es hinbekommen. Und machen wir uns auf, einfach auch da schon bereit zu sein, wo Jesus den Finger drauf legt und sagt, bereinig das, dann mach's. Und du wirst die Last los. Aber das alles Entscheidende dabei wird sein, deine Beziehung zu Jesus in diesem Gericht. Gott hat den Weg für sein Reich freigemacht. Die Frage ist, hast du die Türe für ihn in allen Bereichen deines Lebens aufgemacht? Und Jesus meint wirklich alle. Ich möchte mich jetzt auf das Gleichnis vom Unkraut und Weizen konzentrieren, weil es an einer ganz entscheidenden Stelle hilft, unseren Glauben und unser Miteinander als Jesus-Nachfolger authentischer zu leben. Wir lesen dieses Gleichnis. Jesus stellte ihnen noch ein anderes Gleichnis vor. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherr und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt das Unkraut? Das hat einer getan, der mir schaden will, erwiderte er. Sollen wir das Unkraut entfernen? Fragten die Arbeiter. Nein, entgegnete er. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut auf und bindet es zum Verbrennen im Bündel. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Und später erklärt Jesus dann dieses Gleichnis seinen Jüngern. Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Menschen, die zur Herrschaft Gottes gehören. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen gehören. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntearbeiter sind die Engel. So wie das Unkraut aufgesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken, die aus seinem Reich alle entfernen werden, die ein Leben führten, das fern von Gottes Gesetz war und andere zur Sünde verleitet hat. Sie werden dann in den glühenden Ofen geworfen, wo das große Weinen und Zähneknirschen beginnt. Und dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wenn wir Gott gehören, wir werden mal leuchten wie die Sonne. Musst dir mal vorstellen, du leuchtest mal wie die Sonne. Toll. Ganz kurz hier die wesentlichen Aussagen gebündelt. Das Unkraut ist dem Weizen ähnlich. Hier wird von dem Lolch gesprochen. Ich habe hier mal ein Bild aus dem Internet rausgezogen, das dem Weizen ähnelt. Ein leicht giftiger Teufelsweizen wird er auch benannt und gleicht im Frühstadium eben der Entwicklung dem Weizen so sehr. Ich habe hier ein Weizenbild noch. Wir haben hier vorne auch noch welche stehen. Dass es nach volkstümlicher Auffassung als eine Art degenerierter Weizen gesehen wurde. Und das spricht Jesus hier an. Diese beiden Pflanzen wachsen da auf einem Feld. Und beides soll stehen bleiben, sagt er. Der Lolch, der hat stärkere Wurzeln und der Weizen wäre beim Jäten deshalb sehr stark bedroht, weil die so ineinander greifen. Und wenn man dann den Lolch da rausreißen wollte aus dem Feld, dann würde man den Weizen automatisch oder viele von den Weizenpflanzen automatisch mit ausreißen. Und Jesus betont hier, im Stadium einer eindeutigen Unterscheidungsmöglichkeit sind die Wurzeln dann schon so sehr miteinander verflochten, dass keine mehr ohne das andere ausgerissen werden könnte. Und das ist die Gefahr, warum Jesus sagt, nein, zu seinen Erntearbeitern, reißt es nicht aus. Und dann geht es um den Sämann und die Samenkörner. In der Anwendung sind diese Begriffe hier der wesentliche Unterschied auch zum Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Also hier werden die anders interpretiert. Der Sämann, die guten Samenkörner, das sind die Söhne des Reiches. Das Wort des Reiches ist in ihnen aufgegangen. Der Unkrautsamen, das sind die Söhne des Bösen und werden am Ende mit Ärgernissen und Söhnen der Gesetzlosigkeit bezeichnet. Der Sämann des guten Samens, das ist der Sohn des Menschen, wie Jesus sich selber ja oft bezeichnet in seinen Reden. Und der Sämann des Unkrautsamens, das ist Satan, der Teufel, der mit böser Absicht und verdeckt dazwischen funkt. Das heißt, im Reich Gottes ist die Bedrohung einer dunklen Macht. Dass selbst eben vor dem Reich Gottes keinen Halt macht. Und diese merkwürdige Zweideutigkeit ist uns auch aus dem alltäglichen Leben bekannt. Es gibt keinen Acker, keinen Garten auf der Welt, auf dem nur Ähren und Blumen wachsen, sondern überall ist es Unkraut, manchmal mehr als das andere. Wir haben einen nie dagewesenen Fortschritt in der Technik heute, wie sie frühere Generationen nicht kannten. Aber der Mensch ist dabei dasselbe geblieben. Mit der zunehmenden Macht über die Schöpfung wächst gleichzeitig auch die mörderische und grausame Gewalt, die er gegen sich selbst und andere gebraucht. Die technische Bewältigung der Welt hat nicht dazu geführt, die Welt zu humanisieren und den göttlichen Schöpfungsbefehl zu erfüllen, sondern das erste Produkt diesen technischen Fortschritts war der Zweite Weltkrieg. Die zwei Weltkriege eigentlich. Mit mörderischen Materialschlachten und den besten Chancen, mit einem Dritten dann die Welt vollkommen in die Luft zu sprengen. Das könnte man heute mit den Waffen, die man hat. Und da fragt man sich, wer hat da die Hand im Spiel? Wer hat in diesem Bereich in der Nacht dazwischen gesät? Und an diesem Punkt macht Jesus deutlich, über dem Reich Gottes liegt dieselbe Zweideutigkeit. Dem göttlichen Sämann folgt in der Nacht eine andere Gestalt, schattenhaft, dämonisch, aus dessen Hand das Zerstörerische kommt. Die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung von den 7 Gemeinden schildern ebenfalls genau diesen Vorgang, diese Vermischung. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen lokaler und universeller Gemeinde. Eine lokale Gemeinde besteht aus Menschen, die dazugehören, die eingeladen worden sind, die hineingeboren worden sind, die mal eine Zeit dabei waren und mal wieder nicht dabei sind und so weiter. Das sind Gläubige und Ungläubige. Und über die lokale Gemeinde steht in der Bibel im 1. Petrus 4, Vers 17 geschrieben, denn es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich von dem Evangelium Gottes nicht überzeugen lassen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Es gibt viele Menschen in der Christenheit, die das ewige Leben durch Jesus nicht besitzen. Sie sind für viel Untreue und Ungerechtigkeit innerhalb dieser Christenheit verantwortlich. Wir müssen nur in die Kirchengeschichte gucken. Da haben wir das durchgängig, bildhaft vor Augen. Lokale Gemeinden sind immer ein Gemisch aus Spreu und Weizen. Die universelle Gemeinde ist der Leib Christi. Zu ihr gehören alle wahrhaft an Jesus gläubigen und wiedergeborenen Menschen. Sie kann nicht an irgendeiner Denomination oder einer lokalen Organisation festgemacht werden. Der wahre Leib Christi ist bereits als solches erlöst. Wir lesen dazu in 1. Petrus 2, 9 bis 10. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen gefunden. Der wahre Leib Christi besteht ausschließlich aus wahren Gläubigen. Das, was Jesus hier schildert, spielt sich also auf dem Niveau der lokalen Gemeinden ab. Dort wachsen Unkraut und Weizen nebeneinander. Und dort existiert diese geistliche Zweideutigkeit, die auch in der gefallenen Schöpfung überall herrscht. Und die Vermischung, die geschieht auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist im Inhalt der Botschaft. Die Vermischung im Inhalt der Botschaft. Neben dem Wort Gottes wächst etwas, das aus der Ferne so aussieht wie das Wort. Aber wenn man genauer hinsieht, muss man feststellen, dass nur noch christliche Vokabeln übrig geblieben sind, die aber ihren eigentlichen Sinn und ihrer eigenen Kraft entleert sind. Das Paradebeispiel dafür ist die sogenannte historisch-kritische Theologie, die an allen Fakultäten gelehrt wird, außer an den Bibeltreuen. Da gibt es ein paar wenige in Deutschland oder anderswo. Wenn ein von der historisch-kritischen Theologie geprägter Theologe davon redet, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann meint er nicht, dass er Gott von Gott und Licht von Licht ist, sondern er gebraucht diesen Begriff als eine Chiffre, die aussagen möchte, dass an dem historischen Jesus etwas Besonderes dran ist, wovon er sich von den Großen der Geschichte irgendwie unterscheidet. Auch die Bezeichnungen Messias, Gottes Sohn, Retter sind lediglich Würdetitel, die verschiedene Gruppen des Urchristentums Jesus angehängt hätten. Da ist nur noch die äußere Hülle übrig geblieben. Innen ist es ausgehöhlt. Das Christentum besteht nicht mehr aus Keimen für die Ewigkeit, sondern enthält nur noch sterile Moralansprüche. Das Wort Gnade ist zur billigen Gnade verkommen, weil Gott liebt ja alle Menschen. Man meint, das Evangelium sei nur dazu da, die Menschen besser, seriöser und authentischer zu machen. Und dabei geht es um viel mehr. Um die Überwindung des Todes, die Herauslösung aus der ewigen Verlorenheit und aus der Angst und das Geschenk einer neuen, ewigen, ewig haltbaren Geborgenheit. Und die zweite Ebene ist die Vermischung unter den Menschen, die sich um diese Botschaft sammeln. Das ist die Hauptaussage eigentlich dieses Gleichnisses hier. Da ist ein Judas mitten unter den Aposteln. Und Jesus begleitet ihn, bis er sich selber von ihm trennt. Das sind wirkliche Jünger Jesu, die ihm nachfolgen, neben bloßen Taufscheinbesitzern und Kirchensteuerzahlern. Das sind Märtyrer, die alles verlassen haben, neben Verleugnern, die ihre Fahne nach dem Wind drehen, sobald es ernst wird. Und das sind Menschen, die trotz allem Spott am Wort Gottes festhalten, auch wenn sie als Fundamentalisten verschrien werden, und andere, die es verdrehen und den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft laufend anpassen. Wenn man das alles sieht, über dem Reich Gottes, was da alles läuft, dann versteht man die zornige Reaktion der Knechte, die das Unkraut sofort ausreißen wollen. Und was bewegt den Herrn wohl, den heiligen Eifer seiner Leute zu dämpfen und ihnen zu sagen, lasst es so bis zur Ernte. Ihr könnt den Acker der Welt, so wie es ist, doch nicht ändern. Was bewegt ihn? Ich habe drei Gründe dafür gefunden. Der erste ist, das Böse steckt im Menschen und nicht im System. Es gibt kein System ohne Menschen. Nur Menschen prägen Systeme, welcher Form auch immer. Hier liegt das Problem eigentlich aller Weltverbesserer und Moralisten. Mit viel Dynamik und Willenskraft wollen sie das Unkraut dieser Welt ausrotten, ohne zu bedenken, dass ihr eigener Wille selbst davon befallen ist. Der Physiker Heisenberg hat es mal so ausgedrückt: Der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und Paulus sagt genau das Gleiche im Römer 7. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich nicht will, tue ich. Menschliche Kraft nützt hier aus zweierlei Gründen nichts. Kein Mensch steht darüber, das Unkraut ist im eigenen Ich. Sowohl die Steuerung unseres Willens als auch unser Unterbewusstsein sind davon betroffen. Und das müssen wir uns wirklich vor Augen halten. Deswegen brauchen wir Erlösung. Deswegen brauchen wir Gottes Eingreifen. Wir können es nicht selber. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit dem heimlichen Herrn dieser Welt. Und es ist sein Spezialgebiet, das Böse in jedem Menschen immer wieder gegen ihn zu gebrauchen. Wenn es anders wäre, dann hätte Jesus nicht für uns sterben müssen. Dann hätte ein moralischer Appell genügt. Und der zweite Grund, den Jesus hier nennt, ist: der Herr des Gleichnisses lehnt jede gewaltsame Intervention auf dem Acker ab. Er selbst wird das Sichten leiden, wenn die Ernte kommt. Beim Endgericht, bei der Vollendung des Zeitalters, wie Jesus sagt, werden Engel damit beauftragt, nicht Menschen. Die Vernichtung des Bösen steht den Jüngern nicht zu. Jesus sagt auch sehr deutlich, und an vielen Stellen wird es ganz klar betont: richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Bei den Jüngern hat er jede Ambition in diese Richtung unterbunden. Wir würden Menschen die Chance zur Umkehr rauben, wenn wir eine Rauschmissaktion organisieren würden, um eine Elite-Gemeinde von Heiligen zu schaffen. Wie viel verstehender und barmherziger ist Gott im Vergleich zu uns Menschen, die wir oft sehr schnell die Hoffnung für Menschen aufgeben, die uns nicht besonders nahe stehen. Gott rechnet mit ganz anderen Fristen bei seinen Samenkörnern, als wir das tun. Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange manchmal Gott den Atem, wie lange der Atem Gottes dauert bei Menschen, die Geduld Gottes dauert bei Menschen, wo ich schon längst aufgegeben habe und gedacht habe, da tut sich nichts mehr. Und plötzlich, irgendwann tut sich was und Gott steht da und hält die Hand hin und holt den Menschen raus. Das ist Gott, aber das sind nicht wir. Und der dritte Grund ist: die Unterscheidung ist notwendig, aber nur begrenzt möglich. Unterscheidung ist grundsätzlich die Aufgabe eines Christen. 1. Thessalonicher 5, 21 sagt Paulus: prüfet alles, das Gute behaltet. Wir haben einen massiven Aufruf im Neuen Testament zur Prüfung und Unterscheidung. 2. Korinther 11, 13: denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich in Apostel Christi verkleiden. Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Wir sollen also nicht unklar, zaghaft oder indifferent in unserem Urteil werden, gar nicht. Wir sollen die Geister sehr wohl unterscheiden. Und das bedeutet, falsche Lehren und falsche Denksysteme aufdecken und nicht tolerieren. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendeine Person richten. Wie wird das hier im Gleichnis begründet? Die Unterscheidung zwischen falschem und echtem Weizen ist erst kurz vor der Ernte sicher möglich. Niemand ist nämlich nur falsch, nur verirrt oder nur dagegen, sondern jeder ist auch in seinem Inneren unglücklich, verloren, suchend, empfänglich für Liebe und Zuwendung. Und das sieht Gott. Auch für diejenigen Menschen, die wir als total daneben beurteilen, ist Jesus gestorben. Niemand weiß, was Gott noch mit ihnen vorhat. Dostojewski hat es mal so ausgedrückt: einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Das ist mir immer so eine Hilfe bei den unmöglichen Menschen, mit denen ich zu tun habe, einfach diesen Blick Gottes einzunehmen und zu sagen: ich möchte jetzt diesen Menschen so sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und Gott hat jeden Menschen perfekt gemeint. Er hat jeden Menschen perfekt geschaffen. Und er hat für jeden Menschen das gleiche Ziel: komm zu mir. Ich möchte, dass du in meiner Herrlichkeit in der Ewigkeit bist. Jeder Mensch. Wir sollen einen Menschen nicht so sehen, wie er ist, sondern wie er gemeint ist. Das jüngste Gericht ist voller Überraschungen. Die Scheidung von Böcken und Schafen, von Unkraut und Weizen wird sicher ganz anders erfolgen, als wir uns das träumen lassen. Ich bin mal echt gespannt, wer da alles dabei ist, wo ich dachte, der wird auf keinen Fall dabei sein. Gott ist barmherziger als wir. Er ist strenger wie wir und er ist wissender wie wir. Das passt bei ihm zusammen, bei uns oft nicht, auch bei ihm, in vollkommener Art und Weise. Gott ist auf alle Fälle größer als unser Herz. Und das meine ich mit dem vom Ende her sehen lernen. Gott hat es im Griff. Seine Sichtweise zählt. Ihm sollen wir komplett vertrauen. Nicht Menschen, nicht den Systemen, nicht dem, was irgendwelche Großen entscheiden oder tun, oder auch für uns große Menschen, sondern ihm allein. Er ist der einzige Vollkommene. Und seine Worte, die stimmen, die bleiben ewig. Wir haben den Auftrag, im Lichte seiner Offenbarung Entwicklungen zu beurteilen, aber keine Menschen. Der wesentliche Auftrag ist der Bau seines Reiches weltweit, indem wir einfach wachsen in der Beziehung zu Jesus, trotz allem Unkraut um uns herum und in uns drin. Amen.